Gemeinsam geht was. Geschichten aus Oberbarmen und Lichtinghausen. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Gemeinsam geht was. Geschichten aus Oberbarmen und Wichlinghausen. Heute mit Gerd Bunk, unter anderem dem Leiter des Diakoniezentrums in der Sternstraße. Gerd Bunk hat 37 Jahre soziale Arbeit in Oberbarmen und Wichlinghausen hinter sich und geht am Ende dieser Woche in den wohlverdienten Ruhestand. Und zusammen mit ihm spannen wir einen großen Bogen über diese 37 Jahre und schauen mal, wie sich der Stadtteil ja so entwickelt hat in der ganzen Zeit. Hallo Gerd Bunk.
Ja, hallo Lukas. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gerne hier und bin gespannt auf deine Fragen.
Ja, dann legen wir doch einfach mal direkt los. Ja, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, jetzt zum Abschluss quasi deiner Karriere hier in Oberbarmen nochmal beim 422 vorbeizuschauen und so ein bisschen zurückzuschauen. Aber kannst du dich vielleicht einmal nochmal für die Leute, die dich nicht kennen, in kurz und knapp vorstellen? Gerd, wer bist du eigentlich?
Ja, ich bin Gerd Bunk eben auch, habe hier 1986 angefangen, ganz normal in der Jugendhilfe, damals noch beim Diakonischen Werk des Kirchenkreises in Barmen. Später wurde es dann im Diakonie Barmen GmbH, dann wurde es eben auch Diakonie Wuppertal. Und heute arbeite ich als Bereichsleiter bei der Diakonie Wuppertal Kinder, Jugend, Familie GmbH.
Mhm. Jetzt haben wir schon gehört, du hast eine ganz lange Zeit in Oberbarmen hinter dir, bei der am Anfang noch evangelischen Kirche quasi, dann bei der Diakonie. Aber gab es auch eine Zeit im Leben des Gerd Bunk vor Oberbarmen?
Ja, die gab es natürlich. Ich war, sag ich mal, im ersten Leben eben auch, war ich Versicherungskaufmann. Ich habe über einen zweiten Bildungsweg eben auch mein Abi gemacht, habe dann Versicherungskaufmann gelernt, war da im Schwerpunkt Versicherungsmathematik. Viele Kollegen aus der Verwaltung sagen mir heute noch, das merkt mir an, und die Kostenträger in den Verhandlungen sagen mir das auch. Und habe dann eigentlich Versicherungswesen studieren wollen, habe dann aber Zivildienst gemacht, und im Zivildienst habe ich dann erkannt, nee, also Versicherung bis zu meiner Rente, das ist es nicht, und habe dann Sozialpädagogik studiert, war dann beim Kreisjugendamt in Bergisch Gladbach und ja, später dann in Wuppertal.
Mhm. Und was hast du da im Zivildienst gemacht? Wie kam dann so der Wechsel vom Versicherungskaufmann hin zur sozialen Arbeit?
Ich glaube, es gab immer einen Pfarrer, der mir gesagt hat, Gerd, das wäre verschenkt, wenn du in der Versicherung bleibst. Ich habe dann damals eben auch in einem Altenheim gearbeitet, war für alle Männer. Damals waren es noch relativ wenig immer in den Stationen, also für alle Männer dieser Einrichtung zuständig. Habe die morgens versorgt, gewaschen und habe im Grunde genommen dort fast 2 Jahre gearbeitet. Und habe dann festgestellt eben auch, die Arbeit mit Menschen, die macht mir nicht nur Spaß, die kann ich auch. Und dann war die Idee, ich war schon eingeschrieben eben auch für Versicherungswesen, für ein Studium. Und dann habe ich dann gesagt, jetzt schreibst du dich woanders ein.
Ja, da kommen dann die Wechsel in der Karriere doch mal vor. Und ja, wenn man Menschen begegnet, dann verändert sich manchmal was in einem auch, ne?
So ist es.
Genau. Ja, aber dann hast du den Weg hier nach Oberbarmen gefunden. Was waren denn so deine ersten Eindrücke vom Stadtteil in Oberbarmen hier? Wie sah Oberbarmen vor 37 Jahren aus?
Oberbarmen, glaube ich, als erstes, was mir aufgefallen war, ich hatte das Gefühl gehabt, ich bin so ein kleines Griechenland. Überall waren griechische Flaggen, der ganze Wupperfeller Markt war schwer in griechischer Hand, mit einer sehr netten Atmosphäre. Ich bin damals von einem Geschäftsführer noch eingestellt worden, eine alte Schule, der mich am nächsten Tag eben auch schon anrief um 6 Uhr morgens. Freitags hatte ich mein Bewerbungsgespräch, ob ich mir das denn nicht auch vorstellen kann. Dann dachte ich mir, naja, wo bist du denn da hingeraten? Aber ich bin geblieben.
Oh wow, ja, das ist heute schwer vorstellbar, am nächsten Tag um 6 Uhr morgens dann den Anruf zu bekommen.
Und Lukas, es gab damals natürlich auch noch, Straßenbahn. Also auch das, das war ja bis Mitte, also ein Jahr habe ich noch Straßenbahn erlebt, vor allem in Heckinghausen fuhren die noch. Das war relativ ungewohnt, weil ich komme aus dem Dorf, da gibt es keine Straßenbahn. Und ich bedauere eigentlich heute noch, dass die dann eingestellt worden sind. Und es gibt ja durchaus Stimmen, auch in Wuppertal, nochmal drüber nachzudenken.
Und dann als die Straßenbahn eingestellt wurde, dann gab es wahrscheinlich erstmal eine lange Phase des Umbaus und des Straßenbahnrückbaus,
ja,
oder?
Ja, so war es. Viele Baustellen die ersten Jahre.
Mhm. Wow. Ja, das ist, wenn ich da die alten Bilder sehe, dann komme ich auch mal so ein bisschen ins Schwärmen, wenn ich noch sehe, dass da am Wichlinghauser Markt noch eine Straßenbahn vorbeigefahren ist. Schafft auch nochmal eine ganz andere Atmosphäre, finde ich, in so einer
eindeutig, ja.
Stadt. Mhm. Ja. Mhm. Ja. In griechischer Hand hast du gesagt, der war Oberbarm und hast da viele Leute kennengelernt, bestimmt dann auch in der ersten Zeit. Aber was war denn da so ja, dein erster Job hier in Oberbarm genau?
Ja, mein erster Job war im Grunde genommen externes Jugendamt. Also die Wohlfahrtsverbände haben damals mit dem ASD natürlich eben der Stadt Wuppertal haben die Beratung gemacht, was heute klassisch der Bezirkssozialdienst macht. Es gab einen Innendienst, ich sage immer, da waren Menschen, die 40 Jahre nie einen Menschen gesehen haben, also sie waren wirklich im Innendienst und haben, wenn irgendeine Anfrage kam, eben auch an uns verwiesen. Und wir waren dann hier zuständig für alle Menschen, die evangelisch sind. Das waren wirklich? Damals hier noch ganz, ganz viele, über 60%. Und wir waren für alle griechischen Familien zuständig. Und ich habe den Bezirk gehabt in der Westgotter Straße hoch bis zum Wichlinghauser Markt, Wichlinghauser Straße runter und dann eben bis zur Wupper, also auch Reichsstraße, oder wo die Färberei ist, die Ecke. Und es war schon spannend, wenn man dann über den Markt ging, den Wupperfeller Markt ging, dann darf man heute nicht sagen, aber ist ja so viele Jahre her, dann hatte ich fast alle Familien auch dort in Beratung und wenn ich dann morgens vorbeiging und jeder wollte mir erstmal einen Uso anbieten, da musste man dann schon dabei bleiben, Nein zu sagen.
Ja, das glaube ich. Da kommt dann direkt die Versuchung auf dem Weg zur Arbeit. Ja, aber ja, ich glaube, das hat schon mal einen guten Eindruck gegeben, dass man auch anhand deiner Geschichte und deiner Arbeit in Oberbarm auch so ein bisschen die Entwicklung ja, des Jugendamtes oder des Hilfesystems so ein bisschen nachzeichnen kann. Wir werden das vielleicht nicht alles jetzt in diesem Podcast schaffen, aber ja, da, glaube ich, ist eine herzliche Einladung, sonst auch nochmal das Gespräch mit dir zu suchen und darüber zu philosophieren. Das ist, glaube ich, super spannend. Also damals war, habt ihr im Prinzip den Job gemacht, den jetzt der BSD macht, der Bezirkssozialdienst vom Jugendamt.
Genau, wir haben also im Grunde genommen regelmäßig also alle Familien dann beraten, wie der BSD es auch macht. Wir haben, wenn wir eine Erziehungsbeistandschaft haben wollten, und das wollten wir schon mal eben, gab es die damals auch, aber nur bei der Stadt. Und wenn wir heute darüber reden, dass wir manchmal nicht am gleichen Tag reagieren, damals, Lukas, gab es Wartezeiten für Erziehungsbeistandschaften von 1,5 bis 2 Jahre.
Was?
Also von da aus muss ich dann immer schmunzeln, wenn wir über die Frage sprechen, wie schnell reagieren wir auf Anfragen jetzt vom BSD. Da kenne ich ganz andere Zeiten. Und wir haben dann im Grunde genommen in der Regel pro Vollzeitstelle 100 bis 120 Familien gehabt.
Oh, wow.
Damals auch schon sehr auffallend, dass morgens die Ersten, die da waren, waren Bärbel Hoffmann und ich. Wir waren auch die Letzten und wir haben immer, glaube ich, auch die meisten Familien gehabt. Wir haben es irgendwie so hingekriegt, dass dann Menschen dann eben auch erzählt hatten in der Nachbarschaft, auch geht mal zu Frau Hoffmann oder zu Herrn Bunk und ja, dann landeten die bei uns und dann haben wir eine Akte angelegt mit dem Kollegen vom Jugendamt intern und dann haben wir die Beratung aufgenommen.
Also Frau Hoffmann, Bärbel Hoffmann, die ja jetzt Geschäftsführerin der Diakonie Kinder, Jugend und Familie ist, war da deine direkte Kollegin? Oder?
Meine direkte Kollegin und langjährige auch Vertretungskollegin eben.
Ah ja, okay.
Also von da aus da habt ihr den, kennen wir uns schon lange.
Habt ihr den Weg lange Zeit in der Diakonie zusammen gemacht?
Genau.
Ja, ist auch ja, glaube ich, dann ein gutes, langes, vertrauensvolles Verhältnis, wenn man doch sich so lange aus der Arbeit zusammen kennt. Ne?
Das ist das eine. Das andere ist eben doch, da werden wir sicherlich gleich nochmal drauf kommen, sie war für mich auch immer eine gute Mitstreiterin für diesen Stadtteil. Also sowohl Bärbel Hoffmann als auch ich haben immer wieder gesagt, uns ist Oberbarm-Wichlinghausen wichtig. Und das haben wir auch gesagt, als die Phase kam, eben auch der Fusion, aber auch da kommen wir gleich noch zu.
Ja, ja, also die erste Aufgabe war im Prinzip, Familien und Kinder und Jugendliche im Prinzip dann mittelbar mit zu betreuen, in sowas, wie was heute der BSD macht. Wie ging es dann weiter? Wie hat sich dann so in den nächsten Jahren im Prinzip ja, deine Arbeit und deine Funktion mit dem Stadtteil vielleicht verändert? Vielleicht erst du und dann vielleicht auch so die Prozesse, die du im Stadtteil mit wahrgenommen hast.
Ja, ich mache vielleicht zwei Punkte eben auch. Der erste Punkt ist eben auch so die inhaltliche Frage Jugendhilfe. Wir hatten im Jahre 1993 ein Konzept gehabt von der Stadt, also Vermeidung von Fremdunterbringung. Auch damals liefen die Kosten schon von dem stationären Bereich Jugendhilfe weg. Wir hatten aus Sicht des Rates der Stadt Wuppertal zu viele, zu hohe Zahlen eben auch bei den stationären Unterbringungen. Und dann gab es eben auch dieses Konzept. Und wir sollten dann eben auch raus eben aus der Arbeit, die wir bis jetzt gemacht haben, in Spezialdienste. Also die Diakonie hat dann gemacht, Schuldnerberatung, hat Erziehungsbeistandschaften übernommen. In die Elberfelder hatten SBFH gehabt. Wir haben im Stadtteil gearbeitet, immer stärker. Und wir haben Trennungs- und Schadensberatung gemacht und immer mehr Angebote bekommen. Und das war eigentlich eine schöne Zeit, weil die Stadt hat gesagt, wir wollen euch da raus haben, dafür dürft ihr euch aussuchen, was ihr wollt. Und wir hatten immer schon die Idee gehabt, dass aus den Schulen nicht eine Schulsozialarbeit, sondern Sozialarbeit an Schulen bekommen muss. Und das haben wir dann auch vorgeschlagen und das haben wir ja bis heute noch.
Also ganz viele Entwicklungen, die dann in der Zeit so angestoßen wurden und die sich ja bis heute auch niederschlagen. Also im Diakoniezentrum Barmen gibt es ja auch bis heute noch die Schuldnerinnenberatung, die Schwangerschaftsberatung.
Ich glaube, Sternstraße ist für viele Menschen Heimat. Ich habe mit unterschiedlichen Superintendenten und Intendenten aus Wuppertal darüber gesprochen, was ist das besonders Christliche eben auch an der Diakonie. Und ich habe immer gesagt, Diakonie und Kirche, ne, sind die beiden Seiten der gleichen Medaille. Und wenn man Menschen anspricht in Oberbarmen und Wichlinghausen, die vielleicht schon in der dritten Generation die Sternstraße als Beratung erleben und positiv erleben, dann ist das eine ganz besondere Kirchengemeinde für die auch. Die werden vielleicht nicht in den Gottesdienst sonntagmorgens gehen, aber wenn die Menschen haben, wo Probleme auftreten, werden die sagen, geht doch mal in die Sternstraße. Und da sind wir, glaube ich, auch berechtigterweise stolz drauf, weil wir hier im Osten eigentlich der größte Anbieter auch sind.
Ja, also das ist ja auch für ganz viele Leute eine wichtige Stütze, auch das allein schon zu wissen. Da kann ich hingehen, da sind Leute, die helfen und unterstützen mich dabei, egal was für ein besonderes Problem ich habe. Da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Angebote, auf die man dann zurückgreifen kann.
Das ist das eine. Das andere ist natürlich eben auch, manchmal können wir es eben selber nicht machen, aber es hört ja auch zur Professionalität dazu, dass wir auch sagen, wer kann es machen? Und dann die Kontaktdaten rausgeben oder manchmal auch vorher schon anrufen, dass die und die Menschen kommen.
Ja, das kennen wir im Quartierbüro natürlich auch besonders gut. Wir vermitteln natürlich auch ganz häufig dann an euch oder auch an andere Stellen weiter, wenn wir nicht die direkten AnsprechpartnerInnen sind. Genau. Ja, du hast gerade schon angesprochen, Diakonie und Kirche sind zwei Seiten derselben Medaille. Was ist denn so auch ein bisschen deine persönliche Motivation, im Prinzip vielleicht auch bei der Diakonie zu arbeiten?
Also ich glaube, auch da vielleicht ein bisschen eine Historie. Ich bin, glaube ich, der erste Konfirmand gewesen in unserer Kirchengemeinde in Witzelden, der nicht konfirmiert werden sollte. Ich fand mich nicht so schwierig, mein Pfarrer fand mich sehr schwierig und hatte dann entschieden, er konfirmiert mich nicht. Meine Mutter ist dann dorthin, hat 2 Stunden, glaube ich, geweint. Dann bin ich eben auch dann doch konfirmiert worden. Und eine Woche nach der Konfirmation bin ich zu diesem Pfarrer, der mich nicht konfirmieren wollte, hingegangen und habe gesagt, ich würde gerne hier in der Gemeinde ein autonomes Jugendzentrum aufbauen wollen. Ich möchte mit Kirche nichts am Hut haben, sondern ich möchte ein autonomes Jugendzentrum. Ich will auch kein Geld haben und wir würden selber Geld erwirtschaften über Feten, Partys, was auch immer. Und er hat dann gesagt, Jung, mach. Mit der einzigen Auflage eben, dass ich in den Gemeindejugendausschuss gehen soll. Okay. Und ich glaube, diese Story werde ich, wenn ich das gerade rede, auch nochmal in meiner Verabschiedung vielleicht auch erzählen, weil ich das spannend finde. Es hat was mit Zutrauen, mit Resilienz zu tun, in wichtigen Lebensabschnitten Menschen kennenzulernen. Und nach 2 Jahren war ich dann eben auch im im Jugendausschuss der Gemeinde und merkte dann, wir haben alle Geld und die anderen Angebote der Kinder- und Jugendarbeit haben kein Geld. Und dann bin ich dann mit 16, 2 Jahre später, in den Finanzausschuss gegangen. Da bin ich heute noch Und ich glaube, irgendwann war dann wirklich auch, es gibt keinen Tag, Lukas, der Bekehrung, wo ich sagen würde, dann und dann, das ist so im freikirchlichen Bereich. Aber wir haben irgendwann, also die Menschen, die im Grunde ein autonomes Jugendzentrum aufbauen wollten, haben irgendwann entdeckt, dass wir gut auch Gottesdienste gestalten können, Jugendgottesdienste gestalten können. Und das haben wir dann auch gemacht. Und dann habe ich, als ich hier angefangen habe in Wuppertal, habe ich noch mal 3 Jahre so eine theologische Zusatzausbildung gemacht. Und ja, fühle mich eben auch sehr der Kirche verbunden. Bin in meiner Gemeinde seit 50 Jahren, bin im Kirchenkreis Leverkusen seit 47 Jahren tätig. Und ich glaube, beide Kirchenkreise haben voneinander profitiert, dass ich einmal dort ehrenamtlich und hier hauptamtlich bin.
Super spannende Entwicklung, ja, von der Gründung eines autonomen Zentrums, dann über die politische Arbeit ja ein Stück weit dann doch in die Kirchengemeinde reingewachsen, so kann man es vielleicht ja auch sagen. Ne?
Genau. Ja, ja. Wir hatten ja gerade schon im Vorgespräch über andere Dinge gesprochen, aber ich habe gesagt, damals gab es eben auch auf 6 Presbyter noch, die alle 4 Jahre gewählt worden sind, für 8 Sekten Kandidaten, und ich war dann überrascht, als der Pfarrer mich dann auch fragte, ob ich fürs Presbyterium kandidiere. Damals noch für 21, nicht für 18. Und ja, habe ich gemacht. Und mit 21, war Stichtag 5. März, habe ich geboren, war ich dann der jüngste Presbyter in Deutschland.
Oh, wow. Also da schon einen Rekord gesetzt. Nicht schlecht. das ist vielleicht auch ein ganz guter Punkt, um nochmal auch so auf die soziale Arbeit zu schauen. Wurde ja wirklich jetzt über die Jahre ganz viel Erfahrung gesammelt hast. Was würdest du denn sagen, was sind so die Kernbereiche, wo sich die soziale Arbeit verändert hat?
Ich glaube, das Wichtigste ist so der systemische Ansatz. Also wir hatten früher, und ich will das gar nicht negativ sagen, aber Jugendwohlfahrtsgesetz war doch noch deutlich, also der Staat als Wächteramt eben auch sagt der Familie, wo es lang geht. Und durch diesen systemischen Ansatz haben wir nicht nur das Kind gesehen, sondern wir sind, glaube ich, auch auf Augenhöhe gegangen. Und wir haben gesehen eben auch, das Kind hat zwar hohe Auffälligkeiten in der Schule, die Schule hat sich gemeldet, eben auch beim Jugendamt, dass es große Probleme gibt, aber sie lagen vielleicht gar nicht an dem Kind, sondern war im Grunde genommen, das Kind war dann, ja, hat Reaktionen gezeigt, weil die Eltern vielleicht gerade in einer großen Streit- und Trennungsphase waren. Und das zu erkennen eben auch, was ist im Grunde genommen sonst noch an Unterstützung möglich, das war wichtig. Und systemischer Ansatz bedeutet natürlich auch, Kontakt dann eben auch mit Kindergarten aufzunehmen, mit Schule aufzunehmen, mit den Jugendzentren aufzunehmen und zu gucken eben auch, mit wem habe ich es zu tun. Und wir haben angefangen, auch viel bessere Anamnese zu machen. Mhm. Also auch zu gucken, was sind die Ursachen. Und das, denke ich, sollte man heute noch machen. Das kommt manchmal viel zu kurz.
Mhm. Gehört dazu auch so ein Ansatz zu schauen, wo sind die, also häufig kommt man ja in der sozialen Arbeit in so eine Situation rein und der Auftrag ist erstmal irgendwie, löse das Problem. Und dann gibt es ja aber auch, nehme ich zumindest heute häufig wahr, den Ansatz zu sagen, wo sind die Ressourcen in diesem System vorhanden? Findest du das auch so ein Prozess, der sich über die Jahre entwickelt hat?
Ja, eindeutig eben auch. Also ne, zu gucken eben auch, weil wir haben manchmal Familien, wo ich sagen muss, Chapeau, dass die noch leben, dass die überlebt haben in schwierigsten Rahmenbedingungen in ihrer Kindheit und sind heute in der Lage, zu uns zu kommen und in die Beratung. Und da habe ich erstmal ganz viel Wertschätzung und Respekt, was ich entgegenbringen muss. Und das müssen die Menschen spüren. Und ich glaube, wenn die Menschen das spüren, dass man eigentlich auf Augenhöhe ist, dass manchmal sie was von uns bekommen, manchmal bekommen wir aber auch was von den Familien eben auch, dann kann man, glaube ich, auch dann in die Beratung gehen. Und Beratung braucht Zeit. Und ich glaube eben auch, Beratungsprozesse brauchen Zeit. Aber ich bleibe dabei. Mit einer guten Anamnese kann man von vornherein manche Dinge einfach besser erkennen. Auch über eine Mehrgenerationsperspektive ist das dann möglich.
Wenn du sagst, man bekommt auch was von den Menschen in der Beratung selber mit, was würdest du dann so sagen, sind die Sachen, die du von den Menschen oder auch aus dem Stadtteil gelernt hast? Ist halt natürlich ein bisschen allgemein, ja. Aber vielleicht gibt es da so ein paar Sachen, die man so über die Jahre besonders mitnimmt.
Na gut, wenn wir jetzt auf Oberbarm zurückkommen oder Ichlinghausen und Oberbarm eben auch, dann sind das ja hier, das weißt du, Lukas, eben auch Menschen häufig, die in prekären Verhältnissen sind, Ihr habt mal beschrieben als 422, das ist das Quartier, wo Menschen ankommen. Da werden wir vielleicht auch nochmal hingucken müssen, eben auch, wie können die dann auch hier bleiben, weil diese griechische Community, die gibt es hier nicht mehr. Was ich bedauere eben da auch. Und danach gab es noch mehrere andere Communitäten und die sind auch alle weg. Und ich glaube, dass es wichtig ist, wenn man mit Menschen auch arbeitet, dass man einfach den Stadtteil kennen muss und auch gucken muss, wo gibt es sonst noch Angebote. Und das sind nicht nur Jugendzentren, sondern das sind auch Sportvereine. Aber wir brauchen manchmal auch die Jugendzentren, damit die in den Sportvereinen ankommen. Weil sie sind manchmal noch gar nicht so sozialisiert, wenn ich jetzt ein Kind hinschicke, wo ich eh weiß eben auch, das hat eigentlich immer wieder Situationen, wo er das Gefühl hat, er ist nicht gut genug und wird mit seinem sozialen Verhalten auffallen, direkt im Sportverein, dann geht er zweimal dahin und entweder geht er selber nicht mehr oder im Grunde genommen eben auch der Trainer sagt, er kann zu Hause bleiben. Und ich glaube, diese Möglichkeit über die Jugendzentren, die wir hier haben, ob das beim Benchecker-Mann ist oder ob das beim Holger Müller ist, im Grunde genommen Sozialverhalten denen zu vermitteln, dass sie selbstbewusster sind, dass sie mehr Selbstwertgefühl haben, ist ein richtiger und wichtiger und guter Ansatz.
Mhm. Ja, ganz bestimmt. Das, du hast ja auch so ein bisschen diese Lotsenfunktion angesprochen, die es ja auch manchmal braucht. Wenn da Zugänge auch manchmal direkt zum Sportverein fehlen oder so, dann ist es ja auch häufig so, dass man irgendwie eine Beziehung irgendwo zu braucht und dann geht mal jemand mit einem wohin und dann kommt man an diesem Ort vielleicht auch nochmal ganz anders an. So, ne?
Ja, weil man mit den Jugendzentren kann man sprechen. Man kennt sich, kann sagen, du, ich habe hier einen, den kann ich dir eigentlich nicht schicken. Aber wann hast du mal in den nächsten Wochen vielleicht einen Praktikant oder hast du weniger zu tun eben auch, weil irgendwelche Freizeiten sind und dass der erstmal derjenige in so eine 1-zu-1-Betreuung mehr reinkommt. Für ein paar Tage, manchmal auch nur für 2 Wochen, Lukas. Mhm. Das reicht manchmal, aber das ja, ist dann auch eine Erfahrung zum Thema Resilienz. Und es geht immer auch um die Frage, welche Ressourcen hat die Familie und wie kann man diese Ressourcen ausbauen. Und jede Familie hat Ressourcen, wir müssen nur hingucken.
Mhm. Ja, das ist ein sehr schöner Satz. wir wollen gleich nochmal so ein bisschen auf deine Perspektive, auch auf die Städtebauförderung gucken. Mhm. Aber davor, lass uns doch nochmal auf die Diakonie gucken. Weil da hast du ja auch viele Erfahrungen über die Jahre gesammelt und auch eine Entwicklung auch der Institution, auch als er eben schon gesagt war, am Anfang noch in Trägerschaft der evangelischen Kirchengemeinde. Kannst du das nochmal so grob nachskizzieren, wie da so die Prozesse verlaufen sind? Wie hat sich die Diakonie in den letzten Jahren, 37 Jahren, so entwickelt aus deiner Perspektive?
Vielleicht noch einen Punkt, ich will dich nicht korrigieren, aber die Diakonie war, das diakonische Werk war immer Trägerschaft des Kirchenkreises, damals Kirchenkreis Barmen. Mhm. Und viele Altenheime, viele Kindertagesstätten waren in der Trägerschaft von Kirchengemeinden. Mhm. Und ja, ich glaube eben auch das hat sich alles professionalisiert. Ich habe ja angesprochen, gerade eben auch aus dem diakonischen Werk eben des Kirchenkreises Barmen wurde dann die Diakonie Barmen GmbH. Dann eben auch gab es die Fusion 2005 für die Barmer, glaube ich, erstmal eine Umstellung. Das ist immer so. Ich glaube, der Martin Hamburger hat dann einen klasse Job gemacht, kann ich nicht anders sagen. Nichtsdestotrotz eben auch, wir waren der kleinere Partner. Wir hatten 2004 die Situation, dass unsere Diakoniedirektorin nicht mehr da war, weil es konnte nur einer werden, entweder die Barmer oder der Elberfelder, und es wurde dann Dr. Hamburger. Und wir hatten eben auch Frau Hoffmann nicht mehr, weil die zu diesem Zeitpunkt schon Leiterin des evangelischen Kinderheimes in der Nessstraße geworden ist. Und ich war dann der Letzte eben auch der Mohikaner und habe 2004, und das habe ich immer humorvoll Martin Hamburger auch erzählt, die ganzen Informationen nicht aus Elberfeld bekommen, von der Diakonie Elberfeld, sondern ich habe die von der Caritas bekommen. Ja. Aber wir mussten ja weiter arbeiten und als ich das merkte, wir waren auf Informationen aus bestimmten Gremien angewiesen, eben auch vertrauliche Informationen, damit wir weiterarbeiten können, habe ich dann eben auch die Caritas gefragt und die waren toll. Und das habe ich in manchen Verabschiedungen schon gesagt, dankenswerterweise, dass sie uns unterstützt haben. Mhm. Und ich glaube aber dann 2-3 Jahre später war es ein sehr gelungener Prozess eben auch. Das muss sich zusammenruckeln. Und dann wurden wir eben auch immer größer. 500 Mitarbeiter waren es dann im Rahmen der Fusion. der beiden diakonischen Werke in Barmen und in Elberfeld. Wir waren somit wieder kreiskirchliches Werk. Wir waren vorher in Barmen eine GmbH gewesen. Ein paar Jahre später wurden wir ja wieder GmbH. Warum? Weil die Diakonie einfach sehr gewachsen ist. Wir sind aus uns heraus teilweise sehr gewachsen, aber eben auch viele Gemeinden eben auch haben ihre Kindergärten, haben ihre Altenheime abgegeben, sodass wir auf einmal von 500 auf fast 2.500 Mitarbeiter gewachsen sind. Und da war klar, wir müssen eine andere Struktur haben, damit wir auf die Herausforderungen des Marktes auch reagieren können. Mhm. Und von da aus die Idee, das in GmbHs überzuführen, fand ich richtig und hat sich auch gezeigt, dass diese kurzen Wege eben auch bei Entscheidungen auch richtig und notwendig sind, damit wir im Grunde genommen gute Arbeit leisten können.
Jetzt hast du mit der Caritas ja auch schon die Zusammenarbeit im Stadtteil angesprochen, mit den anderen sozialen Trägern und Einrichtungen. Und ich meine, du hast da auch schon mal in einem Gespräch vorher was erzählt, dass es da auch Unterschiede zwischen Elberfeld und Barmen gab in der Zusammenarbeit und wie man sich verabredet hat. Wie war das nochmal genau?
Ja, ich glaube, das war für mich erstmal überraschend, eben auch der neue Leiter von mir, Herr Liebner, eben auch, den ich sehr schätze und dem ich freundschaftlich sehr verbunden bin und wo ich freue, dass ich ihn am Freitag auch wieder sehe. Der hatte mich die ersten zwei Jahre immer gefragt, also damals noch Herr Bunk eben auch, Herr Bunk, ne, wo sind denn die Kooperationsverträge? Und ich habe gesagt, Herr Liebner, welche Kooperationsverträge? Und wir leben das hier, wir machen das per Handschlag und wir kooperieren hier im Stadtteil, aber auch im Wuppertaler Osten. Schwerpunkt war sicherlich, weil wir hier mitten im Stadtteil sind, also in Oberbarmen war immer Oberbarmen-Wichlinghausen mit der Sternstraße. Aber die Kooperation eben auch waren gelebte Kooperationen. Und auch da konnte ich mit Herrn Liebner dann irgendwann drüber schmunzeln, weil die Elberfelder hatten natürlich, wenn sie eine Kooperation gemacht haben, das ganz vorschriftsmäßig gemacht mit Kooperationsvertrag. Mhm. Und ich glaube, es haben wir irgendwie von beiden Dingen haben wir was in die Zukunft mitgenommen und das ist auch gut so.
Mhm. Ja, spannend, da die Unterschiede quasi innerhalb der Stadt, aber spiegelt ja auch nochmal so ein bisschen auch wieder, dass Wuppertal als Stadt auch noch gar nicht so ganz alt ist, verglichen mit anderen Städten. Das sind vielleicht auch noch so Sachen, die da mit einherrühren und wir als Diakonie Wuppertal ja dann auch noch mal um einiges jünger, sagen wir mal.
Ja, und ich sage immer wieder, das wird immer in Elberfeld vergessen, in allen Gesprächen. Ich sage, liebe Leute, der Wuppertaler Osten ist der größere Teil vom Wuppertal und das wird häufig vergessen. Also, ja. Und wir haben ja viele Situationen auch gehabt, die verlockend auch für uns als Diakonie waren. Also, ich denke, so das Thema Schwangerenberatung, Schwangerschaftskonfliktberatung war ein Thema gewesen. Pro Familia, Esperanza und Donum Viti sind alle in Elberfeld. Und ich bin ja auch für das Diakoniezentrum im Elberfeld zuständig, habe dort auch im großen Bereich frühe Hilfen. Und es war natürlich verlockend, auch die Schwangerenberatung als Teil der frühen Hilfen nicht aus der in der Sternstraße zu lassen, sondern die auch nach Elberfeld zu bringen. Mhm. Aber wir hätten sonst hier im Wuppertaler Osten kein Angebot. Mhm. Und das ist manchmal auch, und da muss ich auch mal wertschätzen, Herrn Dr. Kühn erwähnen, eben auch Stefan Kühn, der dann angerufen hatte und der gesagt hat, Mensch, Herr Bunk, bitte lassen Sie das in Wuppertaler Osten, sonst haben wir alle Angebote im Wuppertaler Westen. Mhm. Und es gab auch mal zwei Standorte der städtischen Erziehungsberatung im Wuppertaler Osten und Westen. Ich weiß noch, wie wir Unterschriften gesammelt haben. Das hat der Rat so entschieden, dass alles nach Elberfeld kommt, okay. In den Westen geht.
Ja. Also seid ihr noch eine Bastion des Dezentralismus, sagen wir mal so. Und nicht alles ist nach Elberfeld gegangen, sondern...
Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, eben auch vor Ort bei den Menschen eben auch die Hilfe brauchen, auch vor Ort Angebote zu haben. Es ist wichtig, den Sozialraum zu kennen. Auch da bin ich in permanenter Diskussion mit der Jugendamtsspitze, wenn schon mal externe Anbieter im Rahmen der flexiblen Erziehungshilfen hier sind, die mich dann anrufen und sagen, Herr Bunk, ne, wo könnte ich hier zu welchem Therapeuten gehen? Wo gibt es Angebote für das Kind? Wo gibt es Angebote für den Jugendlichen? Mhm. Wir kennen die Angebote, aber wir kennen auch die Menschen, die dort arbeiten. Mhm. Und dann kann man natürlich auch bei manchen Therapeuten mal aufgrund von Vitamin B auch einen schnelleren Termin bekommen. Und Das sind sicherlich Vorteile, den Sozialraum zu kennen. Und auch das ist, glaube ich, was Sozialarbeit ausmacht, dass wir wirklich vor Ort auch arbeiten können und unsere Sozialräume kennen.
Und es ist ja auch wirklich für viele Menschen einfacher, in die Sternstraße zu kommen, als jetzt den Weg nach Elberfeld zu gehen. Also das merken wir auch an allen Ecken und Enden. Je näher man an den Menschen ist, desto besser kommen die natürlich auch zu den Veranstaltungen oder zu den unterschiedlichen Angeboten hin.
Ich meine das auch mit der Stadt gar nicht negativ, sondern ich war ja in der gleichen Situation, als ich das Diakoniezentrum Elberfeld eben auch übernehmen durfte, sollte, musste. Konnte 2010 eben auch, war es dann so gewesen eben auch, dass ich natürlich auch zuerst die Idee habe, Synergieeffekte, alle Mitarbeiter eben auch zusammenzuführen. Das waren auch Mitarbeiter noch vom Diakoniezentrum Vohwinkel früher, vielleicht irgendwo in der Mitte von Wuppertal ein neues Zentrum aufzubauen. Aber der einzige Grund, der dagegen sprach, war wirklich diese Sozialraumnähe. Mhm. Und wirklich eben auch, ich wollte unbedingt in Oberbarmen bleiben, weil das natürlich meine zweite Heimat auch ist.
Ja, da habe ich auf der Stadtteilkonferenz von dir auch schon den Spruch gehört, dass deine Frau wohl sagt, du hättest mehr Zeit in Oberbarmen verbracht als zu Hause.
Ja, das wird auch so sein, weil ich denke, wenn man die Schlafzeiten abzieht, ist das eindeutig so. Und es fühlt sich auch so an. Das heißt also, ich glaube, die Ursprünge haben wir ja gerade besprochen, eben auch, wenn man hier gerade so im Kerngebiet so fast in jedem zweiten Haus mal eine Familie hat, die man beraten hat, kann man ganz viel erzählen, aber das würde dem Datenschutz nicht entsprechen, das machen wir jetzt nicht.
Das machen wir jetzt nicht, aber wir können vielleicht nochmal so den Bogen spannen, auch mit Blick auf die Städtebauförderung und den sozialen Zusammenhalt. Wie hast du da so die Entwicklungen in den letzten Jahren gesehen, was irgendwie ja bauliche Veränderungen angeht, aber auch vielleicht die Zusammenarbeit im Stadtteil, bürgerschaftliche Ideen?
Also ich bin erstmal heilfroh, dass es euch gibt, 422. Und ich weiß, ich kenne mich noch, kann mich an die Situation erinnern, dass wir ja im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes eben auch 2007, 2008 war das gewesen, wollten wir starten. Und dann gab es ja eben auch eine Absage nach der anderen, warum wir nicht starten konnten, würde ich jetzt nicht weiter ausführen, das würde, glaube ich, jetzt den Rahmen sprengen. Und wir haben dann eben sehr spät gestartet, 2012 dann eigentlich losgelegt. Und das fehlte. Es fehlte hier ein Quartiersbüro, was vor Ort ja die Arbeit koordiniert. Und auch da kann ich eigentlich nur sagen, ich kann mich erinnern an die entscheidende Sitzung. Es gab ja 4 Bewerber eben auch fürs Quartiersbüro, die sich alle vorgestellt haben. Damals bei dem Herrn Riechling noch in der Hauptschule Hügelstraße, der eine Institution immer hier war in Oberbarmen, seine Frau sicherlich auch. Und es hat natürlich was mit Vertrauen zu tun. Also viele Anbieter, soziale Akteure haben gesagt, hör mal Gerd, ne, selbst wenn du das 422 selber nicht machst, bleibst du uns erhalten. Und dann habe ich gesagt, also wenn meine Geschäftsführung nichts dagegen hat, auf jeden Fall. Und da bin ich auch froh und stolz, also diese Zusagen auch eingehalten zu haben, weil ich glaube, so dass die einzelnen Abschnitte merken wir schon eben, es geht nicht nur um Bauen. Natürlich gibt es auch Situationen eben auch, wir haben Mitarbeiter an der Johannes-Rau-Schule oben und ich freue mich, wenn ich Kooperationsgespräche dort habe, dass natürlich da ein wunderschöner neuer Schulhof entstanden ist. Das ist in der Hügelstraße, das ist ja an den Schulen, wo ich bin, eben auch Europaschule hier unten eben auch, vieles verändert sich zum Guten. Wir profitieren, glaube ich, eben auch von der Nordbahntrasse eben. Aber ich glaube auch, dass wir für die Zukunft weitermachen müssen. Wir können jetzt nicht einfach halten. Ich hoffe, dass der neue Kollege eben auch von der Stadt jetzt ein bisschen Kontinuität reinbringt. Eben auch, wir hatten tolle Kolleginnen, die ich ja alle kannte von der Stadt, aber die haben immer gewechselt und wir haben keine Kontinuität gehabt. Und dann wechselte das von Stefan Kühne jetzt zu Herrn Minas. Herr Minas geht jetzt aber eben auch und jetzt hoffe ich, dass mit dem Mitarbeiter vor Ort wir einen Ansprechpartner haben, der jetzt erstmal uns die nächsten Jahre erhalten bleibt, weil wir haben vieles angefangen, aber wir müssen auch vieles noch weitermachen. Und das eine ist eben auch dieses Städtebauliche und das andere ist sicherlich eben auch das Soziale. Und auch im sozialen Bereich müssen wir eben auch gucken eben auch, wie kommen wir weiter vorwärts für die Kinder und für die Jugendlichen hier eben auch, die häufig, wie gesagt, sehr prekären Verhältnissen leben. Und wir müssen, glaube ich, Ideen entwickeln. Und Ideen haben wir ja teilweise auch schon gehabt. Das heißt also, wir haben vor, ach, lass mich nicht lügen, Lukas, vor 6, 8 Jahren eine tolle Veranstaltung gehabt in der Färberei, wo wir externe Menschen hatten, die uns gesagt haben, eigentlich hier Oberbarmen-Wichlinghausen müssten Studentenwohnheime entstehen. Die alten Fabriken müssten umgebaut werden. Wir werden irgendwann die Nordbahntrasse haben. Irgendwann, wir haben sie heute. Ne? Und ich glaube einfach so, das wäre ganz wichtig hier eben auch, dass wir Mitmenschen eben auch, die hier im Stadtteil vielleicht eine Möglichkeit haben, in den Studentenwohnheimen sogar vergünstigt zu wohnen, wenn sie sich einbringen. Also Kombination eben auch, ich bringe mich ein mit einer guten Tat und habe eine etwas günstigere Miete. Also da gibt es viele Ideen, die wir miteinander spinnen sollten eben auch, weil ich glaube, es würde dem Stadtteil gut tun und es würde dafür sorgen, dass wir nicht so ein Durchgangsstadtteil sind, dass die Menschen hier auch beheimatet werden. Wir haben Menschen aus 100 Nationen und wir merken, ganz viele ziehen auch wieder weg und das tut dem Stadtteil nicht gut. Und ich glaube eben auch so, wenn wir hier noch mehr Angebote hätten, eben auch unter anderem über junge Leute, die hier studieren eben auch und die sich hier niederlassen und dann vielleicht auch die nächsten Jahre erstmal hier im Stadtteil bleiben, das würde dem Stadtteil gut tun. Mhm. Und als das, was wir uns vorgenommen haben, städtebaulich, bis 2030. Wir wissen, was wir uns vorgenommen haben, das ist viel. Aber es wäre natürlich wichtig, dass das auch alles umgesetzt wird.
Ja, also es bleibt noch viel zu tun. Das stimmt, glaube ich, auf jeden Fall. Du bist ja gerade schon ein bisschen auf Wünsche eingegangen für die Zukunft, für den Stadtteil. Hast du sonst noch Sachen, die du dem Stadtteil ja in der Zukunft wünschst, auch wenn der in Zukunft ohne dich auskommen muss, traurigerweise?
Also ich wünsche dem Stadtteil von Herzen eben auch, dass sie stolz auf den Stadtteil sind. Dass sie im Grunde genommen eben nicht nur hören, ach du jemine, Oberbarmen. Und das merke ich ja manchmal auch. Menschen schicken ihre Kinder nicht in die Sternstraße, weil sie Sorge haben, dass sie durch den Stadtteil abends müssen im Winter, eben auch wenn es dunkel ist. Nein, es ist ein toller Stadtteil, eben auch mit tollen Menschen. Und ich wünsche denen wirklich von Herzen alles Gute, weil sie sind gut. Und sie müssen lernen, und das müssen wir ihnen auch vermitteln, eben auch mit ganz viel Respekt und Wertschätzung, dass sie tolle Menschen sind. Und ich glaube auch, wenn ich das christlich sehe, eben auch, ich glaube, der liebe Gott wird die viel mehr sehen als viele Menschen sonst eben auch, weil das ist, glaube ich, die biblische Tradition. Da, wo Menschen eben auch in prekären Verhältnissen sind, ich glaube, dass der liebe Gott viel näher dran.
Mhm. Gibt es sonst noch was du quasi dem Stadtteil mitgeben möchtest oder auch anderen Menschen im Stadtteil noch mit auf den Weg geben möchtest?
Ich glaube, dass wir eine gute Kultur haben, eben auch dieser Kooperation. Ich glaube, dass wir hier viele starke eben auch Menschen haben bei den sozialen Akteuren. Ich glaube, die werden immer auch benötigt. Ob das jetzt also früher der Herr Richling war oder heute die Iris Kurzmann ist oder der Peter Hansen früher war oder heute der Bernd Checkermann ist, der Marco Golob, das sind alles Leute eben auch, die für diesen Stadtteil brennen. Und ich glaube, das brauchen wir auch weiter. Menschen, die diesem Stadtteil auch eine Stimme geben. Das seid ihr 100%ig. Da kann ich mich immer wieder für bedanken. Aber ich glaube, das ist diese Kombination, wovon ihr lebt und wovon wir leben als soziale Akteure im Stadtteil.
Ja, also das stimmt auf jeden Fall. Es gibt so viele super engagierte Menschen, die den Stadtteil immer hochhalten und das auch in Zukunft bestimmt weiter tun werden. Also das ist ein riesengroßes Geschenk, natürlich auch für uns als Quartierbüro, dass es ja die Leute schon gibt, die sich immer wieder für den Stadtteil in den unterschiedlichen Phasen und Problemlagen, die es gibt, einsetzen. So. Ja, ich will aber auch nochmal sagen, ohne dich wird das auch noch ein Stück schwieriger. Denn egal mit wem man darüber spricht, dass du bald in Ruhestand gehst, die Leute sagen, oh, wenn der Gerd Bunk in Ruhestand geht, tja, da müssen wir nochmal ganz neu gucken, wie wir das alles gebacken kriegen. Also das ist wirklich eine Rückmeldung, die uns ganz viel erreicht. Und ich glaube, das spiegelt auch ganz deutlich wieder, was für ein Eindruck und was für, ein Herzblut du in den Stadtteil mit reingegeben hast. Dafür auf jeden Fall einen riesengroßen Dank an dieser Stelle. Und ich glaube, ganz viele Leute haben sich bestimmt auch schon bei dir bedankt und werden sich für deine Arbeit bedanken. Also aber das quasi nochmal so als ja, ein riesengroßes Dankeschön, weil, ja, ich glaube, man kann das gar nicht zählen, wie viele Menschen du in Oberbarm und Wichlinghausen mit deinem Handeln positiv mit beeinflusst hast. Und das ist, ja, eine Sache, für die sich Oberbarm an dieser Stelle, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ein bisschen ja, bei dir bedanken möchte.
Lukas, herzlichen Dank.
Genau.
Bleib gesund, bleib behütet.
Ja, aber jetzt zum Ende noch die Frage, schafft denn Schalke den direkten Aufstieg?
Das ist doch wohl keine Frage, oder? Natürlich schafft Schalke den direkten Aufstieg. Und natürlich werden wir dann eben auch in der übernächsten Saison zwei Derbys gewinnen gegen den BVB.
Darauf freut sich Bernd Checkermann. Alles klar. Dann ganz lieben Dank, Gerd Bunk, und viel Spaß im wohlverdienten Ruhestand, der ein Unruhestand sein wird, wie wir schon gehört haben im Vorgespräch. Ja, vielen Dank nochmal für die ganze Arbeit, dass du dir die Zeit genommen hast, hier noch kurz vor knapp vorbeizuschauen. Und ja, einfach alles Gute für den weiteren Weg.
Danke euch.
Gemeinsam geht was. Geschichten aus Oberbarm und Wichlinghausen. Der Podcast.